NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Ein Mann, er ist Komponist und Dirigent, und eine Frau, sie ist Schauspielerin und Sängerin, lernen sich über ihre Arbeit in Berlin kennen, verlieben sich und heiraten. Soweit so schön und so normal. Dass der Mann jüdisch und Israeli ist und die Frau katholisch und deutsche, sollte doch weiter kein großes Thema sein, oder? Sicher, man muss klären, in welchem Glauben man die Kinder erziehen will und vielleicht auch, in welchem Land man hauptsächlich leben wird. Doch Shaul Bustan und Claudia Schwarz machten die Erfahrung, dass die Dinge so einfach nicht liegen. Was sie erlebten und erleben, erzählt Claudia Schwarz in dem ebenso heiteren wie manchmal bestürzenden Buch »Meschugge sind wir beide«, unsere deutsch-israelische Liebesgeschichte. Ich habe die Autorin und ihren Mann in Berlin gesprochen und sie gefragt, was denn so besonders war an ihrer Eheschließung.
Ja, da kamen wirklich zwei ganz unterschiedliche Familien zusammen. Also es traf die Schwäbische Alb auf die israelische Wüste. Eine Familie von Holocaust-Überlebenden traf auf eine Familie, die durch den Nationalsozialismus eben sehr geprägt war. Und ja, da kamen diese zwei Welten zusammen.
Wie haben Ihre Freunde reagiert auf die Tatsache, dass Sie einen israelischen Mann lieben und heiraten wollen?
Also ich muss sagen, da gab es einige Vorbehalte. Von der Familie weniger, aber in meinem Freundeskreis sind 5 bis 6 Freundschaften tatsächlich draufgegangen. Und es waren Vorurteile bezüglich der israelischen Männer, bezüglich des Glaubens, bezüglich Israel als Ganzes.
Also Israel ist schon mal böse.
Ja, also es ging so in die Richtung.
Shaul Bustan, was hat Ihre Familie gesagt? Ihre Frau hat es schon gesagt, Ihre Großeltern väterlicherseits sind Holocaust-Überlebende, die sehr viel Schlimmes erlebt haben in Rumänien. Wie hat Ihre Familie reagiert?
Meine Großeltern war herzlich und sie haben Claudia sofort umarmt und Claudia war sofort ihre nächste Enkelkind oder eine von der Familie.
Und das war die ganze Reaktion oder gab es auch Familienmitglieder, die nicht so einfach damit klarkamen?
Klar war auch Deutschland, warum und das geht nicht. Und von der anderen Seite eine Goya, eine Nicht-Juden. Das war die Tante zum Beispiel oder ein Freund, guter Freund.
Claudia Schwarz, Sie waren ja vorher schon mal in Israel gewesen. Sie lernten Ihren Mann Shaul in Berlin kennen über die Arbeit, über Ihre Arbeit als Schauspielerin. Er ist ja Musiker. Aber Sie waren 2006 schon mal in Israel gewesen im Rahmen einer Schulpartnerschaft für eine Nichtregierungsorganisation. Und Sie arbeiteten damals in Hebron, in erster Linie mit Palästinensern. Ich entnehme Ihrem Buch, Sie hatten Verständnis für Israelis wie für Palästinenser. Sie fanden sich so etwas zwischen den Stühlen, aber Sie fühlten doch deutlich mehr mit den Palästinensern. Hat sich das verändert, seitdem Sie jetzt Shaul lieben?
Damals war ich eben hauptsächlich auf der palästinensischen Seite und habe Israelis, wie viele Palästinenser im Westjordanland auch, nur in der Form von jüdischen Siedlern und Soldaten wahrgenommen und bin ihnen begegnet. Die moderate israelische Gesellschaft, mit der bin ich nicht in Kontakt gekommen. Und es war dann erst durch die Liebe zu Shaul, dass ich dann nochmal nach Israel gereist bin, die Menschen dort kennengelernt habe. Und das hat mein Bild von dem Land nochmal zurechtgerückt. Also nichts ist unschlagbarer als der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch.
Aber Ihre Eindrücke in Hebron waren schon für Sie so gewesen, dass Sie die Siedler mehr oder weniger als fanatisch wahrgenommen haben und die Soldaten als sehr unfair und fies gegenüber den Palästinensern. War das so das Bild?
Ja, sehr aggressiv und ohne Barmherzigkeit. Aber das habe ich auch auf der palästinensischen Seite erlebt.
Also, dass Selbstmordattentate gefeiert wurden.
Richtig.
Und wie ist es jetzt, wenn Sie in Israel sind? Hat sich Ihre Sicht auf den Konflikt verändert?
Ich wollte ja damals im Jahr 2006 wirklich nichts mehr mit dem Konflikt mit Israel, Israelis, Palästinensern zu tun haben. Und jetzt ist der Konflikt auch nochmal ein Teil von mir geworden. Ich habe Familie dort, ich habe Freunde dort, der Opa von meinem Sohn lebt dort. Es ist auch jetzt ein Teil von mir.
Shaul, in welcher Religion wird denn jetzt Ihr Sohn erzogen? Also er ist ja nun mal zwischen zwei Kulturen.
Genau, wir wollen gerne unseren Sohn auch beide Wege zeigen, Judentum und Christentum. Und wir feiern alle Feiertage, das heißt Ostern und Pessach und Weihnachten und Chanukka. Und wir haben jetzt tolle, leckere Essen ein ganzes Jahr lang. Und mein Sohn kann auch später sagen, er will jetzt beide sein, will jetzt nur Judentum, will eine Bar Mitzwa machen oder Kommunion. Er soll sagen, was er will.
Das Buch von Claudia Schwarz, Meschugge sind wir beide, unsere deutsch-israelische Liebesgeschichte, ist im Verlag Eden Books erschienen und kostet 14,95 Euro. Und noch ein Buch wollen wir gleich vorstellen. Hören Sie Raphael Seligmann über Nathan Schneiders Sachbuch Gesellschaften in Israel, eine Einführung in 10 Bildern. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jonathan Magonet aus London den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland plant die Gründung einer jüdischen Akademie in Frankfurt am Main. Der Magistrat der Stadt wird das über 15 Millionen teure Projekt mit 4,5 Millionen Euro unterstützen. Auch das Land Hessen hat seine Unterstützung zugesagt. Die jüdische Bildungseinrichtung solle nach dem Vorbild der christlichen Akademien eine Vielzahl von Themen beleuchten und jüdische Perspektiven in die öffentliche Diskussion einbringen, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Die Akademie werde mit ihren Debatten zu einer toleranten, religionsfreundlichen und pluralistischen Gesellschaft beitragen. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat den Abgeordneten Uwe Witt für das Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas nominiert. Witt gilt als Vertreter des gemäßigten Flügels bei den Rechtspopulisten. Er habe sich für den Posten beworben, weil der Holocaust das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte sei, sagte Witt in einem Interview. Es dürfe niemals vergessen werden, wozu Menschen fähig seien. Es sei ihm deshalb ein persönliches Bedürfnis, das Andenken an den Holocaust zu wahren. Gesetzlich ist festgelegt, dass jede Bundestagsfraktion Vertreter ins Kuratorium der Stiftung entsendet. Aufgabe der Stiftung ist der Unterhalt des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Lea Roos, Initiatorin des Denkmals, hatte sich gegen eine Präsenz der AfD im Kuratorium ausgesprochen. In der KZ-Gedenkstätte Neuengamme wurde heute die Ralf-Giordano-Bibliothek eingeweiht. Sie umfasst die Sammlung des 2014 verstorbenen Schriftstellers Ralf Giordano, der sich in seinen Werken vor allem mit dem Holocaust und dessen Folgen auseinandergesetzt hat. Der autobiografisch geprägte Roman »Die Bertinis« erzählt die Geschichte der Verfolgung seiner jüdisch-italienischen Familie. Der gebürtige Hamburger lebte zuletzt in Köln. Von dort waren die rund 3.300 Bücher seiner Bibliothek bereits im vergangenen Herbst nach Neuengamme gebracht worden. Soweit die Meldungen.
In diesem Jahr feiert Israel Geburtstag. Am 14. Mai 1948 endete das britische Mandat über Palästina. Am gleichen Nachmittag proklamierte Ben-Gurion den Staat Israel. Damit ging ein jüdischer Traum in Erfüllung. Bis heute begeistert die vielgesichtige multikulturelle Gesellschaft Israels jüdische und nichtjüdische Besucher. Aber kann man überhaupt von einer Gesellschaft sprechen? Es gibt die postindustrielle Hightech-Gesellschaft und die Gemeinschaft der weltabgewandten Ultraorthodoxen. Es gibt eine große kosmopolitische Community von Schwulen und Lesben und eine mindestens ebenso dynamische Gesellschaft nationalistischer Siedler. Es gibt russische, arabische, orientalisch-jüdische und europäisch geprägte Wohngebiete. Gesellschaften in Israel, eine Einführung in 10 Bildern, hat der Soziologe Nathan Schneider sein Buch genannt. Raphael Seligmann stellt es vor.
Ein kluges, informatives und elegantes Buch hat Nathan Schneider über die israelische Gesellschaft geschrieben. Elegant, das ist wichtig, denn Soziologen beliebt es, sich derart komplex auszudrücken wie ihr Urvater Georg Simmel, was ihre Bücher für den Normalleser schwer verständlich macht. Zudem sind Bücher über Israel zumeist einseitig. Das Gros der Schriften aus der Feder von Deutschen, Juden und jüdischen Deutschen krankt am missionarischen Eifer der Autoren. Bis Ende der 60er Jahre versuchten die Verfasser, bußfertig deutsch-narzisstischer Schuld abzubauen. Mit kritischer Wissenschaft hat er dies wenig zu tun. Ausgewogene Werke wie Kurt Sontheimers Israelische Politik blieben die Ausnahme. Vor einem halben Jahrhundert aber trat eine Zeitenwende ein. Damals brachte das von arabischen Staaten existenziell bedrohte Zion seinen Feinden eine verheerende Niederlage bei. Israels Armee eroberte das arabische Ost-Jerusalem, vereinigte die Stadt und annektierte sie. Auch das Westjordanland, die Golanhöhen und der Sinai wurden erobert. Dass Zion sich zur Besatzungsmacht gewandelt hatte, peinigte die zarten philosemitischen Seelen in Deutschland und im ehedem christlichen Abendland. Seit Jesus war man gewöhnt, dass die Juden gefälligst die andere Wange hinzuhalten hatten. Stattdessen gebärdeten sich Moshe Dayan und seine Krieger als Eroberer. Nathan Schneider kennt die Geschichte der Juden im 20. Jahrhundert. Das souveräne Wissen darum lässt ihn nicht den Kamm schwellen und ihn unnachsichtig urteilen. Stattdessen porträtiert der Autor in 10 Bildern die israelische Gesellschaft von ihren Ursprüngen zur Gegenwart, kritisch, doch verständnisvoll. Schneider berichtet von den gesellschaftlichen Unruhen des Jahres 2011, als junge Israelis das wachsende soziale Gefälle in ihrem Land nicht mehr aushielten und ein Zehntel der Bevölkerung dagegen zum friedlichen Protest auf die Straßen mobilisierten. Die Demonstrationen versandeten in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Doch im Unterschied zum arabischen Frühling wurde in Israel kein Blut vergossen. Aber auch der jüdische Staat wurde nicht von Mord verschont. Im 2. Kapitel der Opferung Rabins zeigt Schneider die Ursachen für den Tabubruch des Brudermordes. Der Autor erläutert, dass sich die israelische Gesellschaft nicht von dem Trauma des Mordes erholt hat. Es gäbe noch Dutzende anderer Trennlinien und zusammenwirkender Kräfte, etwa zwischen den sozialistischen Kibbuzim und der rasant aufstrebenden digitalen Wirtschaft oder andererseits die Rolle der Armee als gesellschaftlicher Schmelztiegel. Doch der Leser, der mehr über Israels Gesellschaft erfahren will, wird durch die Besichtigung der Bilder einer Ausstellung über Zion von Nathan Schneider gut informiert. Ein Schlüsselabschnitt ist das Kapitel über die Araber in Israel, wobei der Autor zeigt, dass es selbst hier nicht zu einer klaren Definition reicht. Israelische Araber, Mohammedaner, Christen, Palästinenser, Araber mit israelischem Pass, was sich wie ein Rätsel für Soziologen liest, entpuppt sich als ein 100-jähriger Krieg zwischen Arabern und Juden. Schneider erspart dem Leser nichts, doch er tut es ohne Eifer. Sein Verständnis für die Menschen und seine unterhaltsame Art zu schreiben informieren nicht nur, sie geben auch ein wenig Zukunftshoffnung.
Nathan Schneiders Buch »Gesellschaften in Israel – Eine Einführung in 10 Bildern« stellte Ihnen Raphael Seligmann vor. Es ist bei Surkamp erschienen und kostet 28 Euro. Und das war unsere Sendung »Shabbat Shalom« mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
An diesem Schabbat beginnen wir mit der langen Schilderung aus dem Buch Exodus über den Bau der Stiftshütte in der Wüste. Dieses tragbare Heiligtum wird auf der 40-jährigen Reise in das Land Kanaan zum spirituellen Mittelpunkt der israelitischen Gemeinschaft werden. Im Zentrum steht eine hölzerne Kiste, von innen und außen mit Gold verkleidet, die Bundeslade. Darin befinden sich die 10 Gebote, die Verfassung der Gesellschaft, die die Israeliten auf der Basis von Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit gründen sollen. In diesem Heiligtum gibt es keine Darstellung Gottes. Der Text betont, dass das Heiligtum nicht der physische Wohnort Gottes ist, wie auch die Anweisungen an Moses deutlich machen. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Wichtig ist die Anwesenheit Gottes inmitten des gesamten Volkes. Ein ausgeklügeltes System von Opfern, das von einer ausgewählten Priesterfamilie dargebracht wurde, sowie wiederkehrende Feiertage und Feste dienten dazu, die Beziehung des Volkes Israel zu Gott zu festigen und zu erhalten. Dieses tragbare Heiligtum überstand die Zeit der Wüstenwanderung und wurde schließlich in das neue spirituelle Zentrum gebracht, den prächtigen Tempel, den König Salomo in Jerusalem erbaut hatte. 500 Jahre später zerstörte die einmarschierende babylonische Armee den Tempel und entwendete die kunstvolle Innenausstattung. Als zwei Generationen später das Persische Reich das babylonische aus regionaler Supermacht ablöste, wurde sie zurückgegeben. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, nur um dann erneut zerstört zu werden, diesmal von den Legionen der römischen Armee. Mit der Zerstreuung des jüdischen Volkes über das gesamte römische Reich und mit dem Ende des Tempels und seines Opferkults zur Gottesanbetung trat etwas Neues an seine Stelle. Individuelle und gemeinsame Gebete wurden zur neuen Art der Gottesverehrung. Anstelle der Vermittlung durch Priesterhierarchien konnte jeder einzelne Jude sich direkt an Gott wenden. Der kunstvolle Tempel wurde ersetzt durch schlichte Räume oder Gebäude mit einem Schrank zur Aufbewahrung der Tora-Rollen der ersten fünf Bücher der hebräischen Bibel. Diese neu geschaffene Synagoge diente als Platz für das Gebet, das Studium der Heiligen Schriften und für die praktischen Anforderungen der Gemeinschaft. Aus Tragödie und Zerstörung entstand eine revolutionäre Form eines spirituellen Zentrums, das Herz und Seele des jüdischen Volkes für zwei Jahrtausende bewahrte. Es gibt ein Gebet, das Juden sprechen, wenn sie eine Synagoge zum Gottesdienst betreten. Eine Zusammenstellung von Versen aus verschiedenen Teilen der hebräischen Bibel. Sie beginnt mit den Worten: Wie schön sind deine Zelten, Jakob, deine Wohnstätten, Israel. Dieses Gebet erinnert uns an die wechselvolle Geschichte und das Schicksal des Heiligtums in der Wüste, über die wir diesen Schabbat lesen. Aber sie bekräftigt auch den ungebrochenen Fortbestand von jüdischem Leben und Glauben, bis hin zu jedem Einzelnen, der heute vor Gott tritt, in Gemeinschaft oder im privaten Gebet.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.